Wir haben uns in den vergangenen Monaten mit dem Philipperbrief beschäftigt und das Leben auch unseres großen Vorbildes, den Apostel Paulus, gesehen. Dieser einst große Lästerer und Verfolger der Gemeinde, wie Gott ihn ergriffen hat, ihn in die Nachfolge gerufen hat. Der Apostel Paulus, der maßgeblich dafür war, dass die Gemeinde Jesu Christi ins Leben gerufen wurde. Ja, der Apostel Paulus wirkte bereits gleich nach seiner Bekehrung in Damaskus in Syrien. Er zog weiter auch nach Antiochia und wirkte dort, dann auch in Kleinasien. Und auf seiner zweiten Missionsreise kam er in diese Gegend von Philippi in Mazedonien, im östlichen Teil von Mazedonien, und durfte sehen, wie dort Menschen zum Glauben kamen. Der Apostel Paulus reiste weiter, er kam nach Griechenland und kehrte jeweils auch zu den Festen nach Jerusalem zurück. Und dort wurde er festgenommen, um auf eine andere Art und Weise nach Rom zu kommen. Vielleicht nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, aber er war immer bereitwillig, dorthin zu gehen, wo der Herr ihn hinschicken würde. Er kam nach Rom in die Haushaft, in Hausarrest. An einen Soldaten oder an mehrere Soldaten gekettet, verbrachte er dort die Haft, um Christi willen. Und so bezeichnet er sich auch als einen Gefangenen Jesu Christi. Und er nimmt diese Gefangenschaft gerne an. Nun, die Gemeinde in Philippi hatte immer noch sehr guten Kontakt zu ihm. Er stand in Verbindung mit ihr. Und während sich diese Gemeinde sehr um ihn kümmerte und sich auch Sorgen machte, erklärt der Apostel Paulus sehr vorsichtig und behutsam, wie dies alles geschehen muss und zur Förderung des Evangeliums diente. Es ist ein wunderbarer Brief, den wir uns anschauen werden. Und wir haben gesehen, dass der Paulus nicht genau wusste, was mit ihm geschehen würde. Er hatte die Hoffnung, freigelassen zu werden. Aber er war nicht 100% sicher. Von seinem Denken und Nachdenken war er überzeugt, dass er freigelassen werden würde. Aber er sagte, egal was geschieht, ob im Leben oder im Tod, ich werde Christus verherrlichen. Christus ist mein Leben, sagt er, und Sterben ein Gewinn. Egal wie der Prozess in Rom ausgehen würde, er ist immer auf der Seite des Gewinners. Ihr Lieben, lasst uns den Text lesen von heute aus Philippa Kapitel 1, die Verse 22 bis 26. Nachdem Paulus gerade diese uns bekannten Worte ausgesprochen hatte und sagte, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Lesen wir jetzt ab Vers 22 bis 26 den Predigttext folgendes. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Soweit der Text. Lasst uns noch zusammen beten. Oh, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Einblick, den du uns gibst in das Verhältnis des Apostel Paulus zu der Gemeinde, die du ins Leben gerufen hast in Philippi. Wir danken dir für das große Vorrecht, dass wir so viel lernen können über uns selbst, über unsere Errettung, über dich. Wir haben erkannt, dass du die Quelle der Freude und der Kraft, der Stärke bist. Du allein, Herr Jesus Christus, begegne du uns auch heute in deinem Wort. Rede du zu uns. Du bist derjenige, der redet. Und deshalb geben wir uns dir und deiner Gnade hin, um auf dein Wort zu hören. Amen. Ja, noch in Vers 21 sagt der Apostel Paulus, nicht genau wissend, was geschehen wird. Für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Nun, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, was es heißt, für Christus zu leben. Aber Christus zu leben bedeutet nicht nur, Christus als Lebensinhalt zu haben, sondern mit Christus verbunden zu sein. Das drückte Paulus sehr deutlich aus, besonders im Galaterbrief Kapitel 2. Dort im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 heißt es, sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt, weil er mit ihm verbunden ist. Und wir haben das gestern bei der Taufe sehr gut gehört, dass wir vereint sind mit Christus. Durch unsere Errettung sind wir vereint mit ihm. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt aufgrund dieser Verbundenheit. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Seht ihr, der Apostel Paulus war so sehr verbunden mit ihm und hatte auch eine große Sehnsucht, bei Christus zu sein. Das ist unser aller Ziel, das ist unser aller Hoffnung als Kinder Gottes. Nun, in diesem Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, geht deutlich hervor, wie man das Gute im Leben dem Besten vorzieht. Und ich möchte dir zeigen, wie du das Gute im Leben dem Besten für dich vorziehst. Das werde ich euch gleich erklären. Nun, der Text sagt im Großen und Ganzen, sei willig und bereit, sei freudig bereit zu sterben, sei aber gewillt, auch da zu bleiben, wo Gott dich haben möchte. Und das Beste für dich, und ich fasse zusammen, ist, bei Christus zu sein. Das ist für uns alle das Allerbeste, was wir uns vorstellen können. Und nicht nur, was wir uns vorstellen können, was auch in der Realität das Beste ist. Es ist viel besser, als weiter im Fleisch zu leben. Das Gute ist, die Gelegenheit zur fruchtbaren Wirksamkeit zu ergreifen. Und das zeigt uns der Apostel Paulus, dass er das gewählt hat aufgrund von Notwendigkeit. Nun, was ist das Beste für dich? Was war das Beste für den Apostel Paulus? Bei Christus zu sein. Das macht er sehr deutlich in diesem Text. Das Beste ist es für das Kind Gottes, bei Christus zu sein. Und das wusste Paulus allzu sehr. Er sagt, Vers 23, mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Und er spricht hier davon, dass der eventuelle Tod, vielleicht das Martyrium, ihm sofort bei Christus sein ließe. Lieben, mit diesen Worten zeigt er, dass ein Seelenschlaf nicht biblisch ist, sondern er wollte direkt in die Gegenwart des Herrn Jesus Christus kommen. Er hatte Verlangen danach. Und die Schrift macht das auch deutlich, dass es keinen Seelenschlaf gibt. Es besteht keine Frage, wir wollen als Kinder Gottes alle das endgültige Ziel unseres Glaubens erreichen und bei Christus sein. Und das ist bei Weitem das Beste, was uns geschehen wird. Ja, wir sind jetzt bereits Kinder Gottes und auch mit Paulus in einer geistlichen Einheit verbunden, genauso wie es der Apostel Paulus war. Aber wir warten jetzt geduldig auf den Tag der endgültigen Erlösung. Und dieser Tag ist keine Ungewissheit für uns, denn dafür wurden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wir erinnern uns gestern an den Taufvers von Julian. Da ging es darum, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist für den Tag der Erlösung. Wir sind also fest in Gottes Hand. Für diesen Tag sind wir bei der Wiedergeburt mit dem Geist versiegelt worden. Und für alle, die wir an diesem Tag leben, bedeutet das, dass wir ihm gleichgestaltet werden, auch wenn wir nicht genau wissen, was wir sein werden. Der Apostel Johannes schreibt es, wir wissen noch nicht, was wir sein werden. Aber es ist klar, dass wir ihm gleichgestaltet werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, sagt er in 1. Johannes 3, Vers 2, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Unser Verlangen ist, danach bei dem Herrn zu sein. Und das ist das ultimative Erleben und Ziel für uns, das wir hier auf Erden und im Fleisch noch nicht erleben. Wisst ihr, wir lesen von dem Herrn, wir wollen ihn sehen. Wir wollen ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und wir wollen mehr verstehen. Wir haben bestimmte Rezeptoren, die wir können einige Dinge gar nicht wahrnehmen von unserem Herrn Jesus Christus. Wir werden überwältigt sein von seiner Herrlichkeit. Wir werden Dinge sehen, wie er wirklich ist. Alles, was wir jetzt lernen aus der Schrift, ist wahr, aber es ist immer noch ein Deckmantel darauf. Eines Tages werden wir seine volle Herrlichkeit sehen. Und das ist das ultimative Erleben. Jeder von uns kann sich nur darauf freuen. Auch deshalb sagte Paulus, dass das Sterben für ihn Gewinn sein wird. Das hatte er vor Augen. Selbst natürlich auch den Tod selbst, damit er dem Herrn auch im Tod gleichförmig sein kann, dass er genau wie Jesus auch sterben kann. Aber er wusste, er würde einst den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wer möchte nicht den Jackpot knacken und in den himmlischen Zustand bei Christus sein? Wir alle wollen das. Und glücklicherweise ist dieses Verlangen heute oft in eine echte Schieflage geraten. Oh ja, ich höre das ganz häufig. Viele Menschen möchten gerne sterben. Aber das Motiv ist nicht so sehr, um bei Christus zu sein, sondern damit ich aus dieser Welt herauskomme und nicht leiden muss, damit es mir nicht mehr so schlecht geht. Das sagt Paulus nicht. Er sagt, ich möchte bei Christus sein. Obwohl das damit verbunden ist, dass wir auch das Leid nicht mehr auf dieser Erde erleben. Er hat das große Verlangen, bei ihm zu sein, in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Nun, wir wollen den unangenehmen Situationen irgendwie in unserem Leben entrinnen. Kennen wir das nicht? Stehen vielleicht vor einem Examen, wollen ein Examen schreiben und sagen, ach ja, könnte nicht jetzt die Entrückung stattfinden. Wir wollen diese unangenehmen Dinge nicht. Oder irgendwelche Schwierigkeiten, die in unser Leben hineinkommen. Und wir möchten am liebsten entfliehen. Genau das ist falsch. Paulus demonstriert die richtige Motivation in seinem Leben. Mich verlangt danach, aufzubrechen, um bei Christus zu sein. Nicht, oh, um mein Gefängnis loszuwerden, um diese harten Dinge hier nicht mehr zu erleben. Nein, ich möchte bei Christus sein. Ich habe Verlangen nach ihm. Das Leid im Fleisch ist nicht der Grund dieses Verlangens. Es ist Christus selbst, seine Herrlichkeit und das Verlangen der dauerhaften Beziehung voll Ausdruck verleihen zu können. Ihn zu sehen, ihm zu dienen, ihn in seinem Reich anzubeten, an seiner Seite. Und aus diesem Verlangen des Paulus geht hervor, dass die Lehre ja auch vom Seelenschlaf ein Trugschluss ist. Du stirbst nicht als Kind Gottes und musst schlafen in deiner Seele, bis der Herr dich auferweckt. Nein, der Tag mit Christus, der mit Christus bußfertige Verbrecher sollte am Kreuz hören, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mose und Elia traten auf dem Berg der Verklärung auf. Kein Seelenschlaf. Die Märtyrer der Drangsal werden noch während der 7 Jahre bei Christus sein und mit ihm reden. Das sehen wir in der Offenbarung Kapitel 6. Jeder von ihnen dort erhält weiße Kleider und darf zu der Zeit noch ruhen, heißt es. Ein Seelenschlaf aber ist nicht vorgesehen. Später, ganz wie zuvor bei den Verstorbenen in Christus, werden auch sie bei der Auferstehung Herrlichkeitsleiber empfangen. Wenn wir sterben heute, dann sind wir direkt in der Gegenwart Gottes. Und das wäre nicht schlecht. Wir werden direkt bei Christus sein. Aber eines Tages werden wir auch Auferstehungsleiber bekommen. Aber mit dem Tod eines Gotteskindes kommst du in die Gegenwart des Herrn. Und deshalb können wir verstehen, was Paulus hier bedrängt. Das ist das ultimative Ziel Das ist unser Kampfpreis, wie er später noch sagt, Christus zu sehen. Es ist nicht verwunderlich, dass Paulus sich schon im Fleisch danach sehnte, bei Christus zu sein. Aber gleichzeitig war Paulus auch ein sehr disziplinierter Mann, der auch seiner Berufung gerecht werden wollte. Er hatte, genau wie wir, einen Auftrag. Sein Auftrag war für uns alle speziell und auf seinen Dienst, sowie den Dienst der anderen Apostel, und war das, dass er die Gemeinde gründete, die Grundlage der Gemeinde herstellte. Die Gemeinde Jesu Christi basiert auf der Lehre der Apostel und der Propheten. Als Apostel war er ein besonderes Werkzeug in der Hand Gottes, und die frühe Gemeinde und wir heute verlassen uns immer noch auf das, was die Apostel lehrten. Die frühe Gemeinde hatte nicht nur hatte keinen vollständigen Ratschluss Gottes schriftlich vorliegen. Die Apostel waren entscheidend in der Lehre. Deshalb lesen wir, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Ihre Worte waren autoritativ, und so blieb die Gemeinde beständig in dieser Lehre. Wir auch. Wir sind auch beständig in der Lehre der Apostel, so wie sie im Wort Gottes aufgeschrieben ist. Da gibt es keinen Unterschied zwischen der frühen Gemeinde und uns. Nur diese Grundlage dafür, für diese Gemeinde, diese feste Grundlage der Lehre, die musste gelegt werden, und das war noch nicht vollendet. Es ist gut, wenn du ein Verlangen danach hast, bei Christus sein, allerdings sollte dieses Verlangen nicht aus einem Fluchtgedanken entstehen, sondern aus der Liebe zum Herrn, und das Notwendigere sollte entscheiden, was du möchtest, wo du hin möchtest. Und das Notwendigere ist für dich, so wie auch damals für Paulus, dass du im Fleisch bleibst, bis der Herr denkt, dass deine Zeit gekommen ist. Im Fleisch zu bleiben ist das Gute, dass du dem Besten vorziehen solltest. Aber die Frage ist, wie? Wie kann ich von dem Besten um jeden Preis ablassen und dem Guten im Leben dienen, aber dennoch das Beste nicht aus den Augen verlieren? Da kannst du von der Wahl des Paulus lernen. Und das ist mein Thema heute, wie du das Gute im Leben, dem Besten für dich vorziehst. Und nochmals, was ist denn das Gute? Das Gute im Fleisch oder im Leben ist die Gelegenheit zu fruchtbarer Wirksamkeit. Die Gelegenheit zu fruchtbarer Wirksamkeit. Das Gute im Leben zu wählen ist die Gelegenheit, einfach weiter zu wirken im Fleisch. Es bedeutet, dem Auftrag des Herrn nachzukommen. Es bedeutet, nicht passiv zu werden oder zu sein, sondern für das Wohl anderer mit dem Leib aktiv zu dienen. Das Beste für dich ist nämlich nicht notwendigerweise auch das Beste für deinen Nächsten. Das Beste für dich kommt nach dem Abscheiden vom irdischen Leben im Fleisch. Das Leben auf der Erde, das Leben im Fleisch hingegen, ist Voraussetzung für die Gelegenheit zu einem fruchtbaren Werk. Ihr Lieben, wenn du gestorben bist, dann tust du nichts mehr auf dieser Erde. Dann wird was für dich getan. Du wirst nämlich zu Grabe getragen. Während du im Fleisch bist, ergreife die Gelegenheit, das Gute zu tun. Und das ist das Gute, das Paulus vor Augen hatte, als er sich dafür entschied. Zweifelsohne war Christus, bei Christus zu sein, für Paulus viel besser. Und hier stehen zwei Worte, die aufzeigen, da ist ein Komparativ, also ein Vergleich. Es ist viel besser, als im Fleisch zu bleiben. Und es bedrängt ihn genau wie das Gute. Er denkt, meine Güte, im Fleisch zu bleiben, kann ich wirksam sein. Ich kann einen wirksamen Dienst haben. Auf der anderen Seite möchte ich auch sehr gerne bei Christus sein. Und er wurde bedrängt. Kennt ihr solche Dinge? Kennt ihr Entscheidungen, wo ihr zwischen zwei guten oder vielleicht sogar einer besseren Sache entscheiden müsst, aber dennoch bei dem Guten bleibt und nicht das Beste für euch wählt? Ich musste, irgendwo habe ich das gelesen, ich weiß nicht mehr genau wo, aber an einen Bräutigam denken, der die Feier seiner Hochzeit genießt und auch seine Gesellschaft, die Hochzeitsleute genießt. Und die Stunden vergehen, vielleicht die Tage, wie es bei einigen Kulturen der Fall ist. Und er denkt, oh, ich will zu meiner Braut und ich möchte meine Braut. Das ist das Beste. Aber er wählt das Gute. Geduldig bleibt er bei seinen Gästen und rennt nicht schon um 6:10 aus der Gemeinde weg und sagt, ich will mit meiner Braut jetzt allein sein. Nein, das ist ein schwacher Beispiel. Aber das Gute, zwei gute Dinge bedrängen hier den Apostel Paulus. Einmal die Wirksamkeit, die Gelegenheit zur Wirksamkeit im Fleisch zu haben und das andere bei Christus zu sein. Und er entscheidet sich für das Notwendigere. Nun, du fragst dich, wie kann er das eigentlich selbst entscheiden? Nun, um sich innerlich auf das eine oder das andere konzentrieren zu können, bedurfte es einer Entscheidung, einer Wahl. Sollte Paulus in der Gefangenschaft beten, Herr, erlöse mich von diesem Leid der Welt, ich will bei dir sein, mach mein Leben ein Ende, lass den Gerichtsprozess so ausgehen, dass ich möglichst bald geköpft werde oder gekreuzigt werde. Oder sollte Paulus beten, Herr, halte mich am Leben, verschone mich in dem Ausgang des Gerichtsprozesses hier in Rom, damit ich in der mir hier verbleibenden Zeit im Fleisch zu einem fruchtbaren Dienst für andere wirksam sein kann. Dafür entschied er sich. Paulus offenbart seine Erwägungen, die er zur Lösung dieses Zwiespalts vornahm. Da heißt es, von beidem bedrängt, Vers 23, mich verlangt danach aufzubrechen, beim Christus zu sein, aber, oder was auch viel besser wäre, das ist das viel bessere für ihn in beiden Optionen, Vers 24, aber Vers 24, es ist nötiger im Fleisch zu bleiben um euretwillen. Paulus setzt hier die Gesinnung des Christus um. Und davon lesen wir, wir haben das gelernt sogar, wir haben es auswendig gelernt. In Kapitel 2 und Vers 4 heißt es dann, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Paulus hat gesagt, ich könnte jetzt mein Schiff in den Hafen fahren. Ich könnte ja da sein, wo ich sein möchte. Aber er schaut auf die noch notwendigere Angelegenheit, nämlich der Gemeinde in Philippi besonders ein Segen zu sein. Paulus dachte nicht nur an sich, sondern sah das Notwendigere. Und er zeigt die Gesinnung des Christus in seinem Leben, so wie nach ihm im zweiten Kapitel auch Timotheus. Timotheus suchte nicht das Seine, heißt es dort. Könnt ihr nachschauen, Kapitel 2, Vers 20 und 21. Dann führt er Epaphroditus an. Epaphroditus achtete sein Leben für gering, konnte Paulus anstelle der Philippa dienen. Er gab sogar sein Leben hin. Er achtete sein Leben für gering, um Paulus anstelle der Philippa zu dienen. Kapitel 2, Vers 25 bis 30. Was wählte Paulus? Das Notwendigere. Er zog das Gute dem Besseren vor. Und er sucht die Gelegenheit zu der fruchtbaren Wirksamkeit und die bestand in vier Dingen. Und daraus könntest auch du lernen, wie du das Gute im Leben dem Besten vorziehen kannst. Erstens, oder A ist es, glaube ich, bei euch, fördere das Evangelium. Fördere das Evangelium. Nun, du sagst, wo steht das hier? Wir wissen, dass Paulus schon bereits aktiv war in der Förderung des Evangeliums und er sagte, das alles diente sogar der Förderung des Evangeliums. Schaut mal in Vers 12. Da sagt er, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Dadurch, dass er am Leben war und im Fleisch diente Und ich sagte, oh, jetzt sitze ich hier und ich werde jetzt bald umgebracht. Nein, diente er und er verkündigte das Evangelium im Prätorium. Und er hatte eine wunderbare Gelegenheit, dort Menschen zum Glauben zu führen. Hört einmal, wie er es den Römern gegenüber ausdrückt in Römer 1, Vers 22. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch aus etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Die Gelegenheit zur Fruchtbarkeit, zu einem fruchtbaren Dienst, einem fruchtbaren Werk. Sein Werk war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollendet. Und das realisierte Paulus sehr wohl. Ganz anders sieht es aus ein paar Jahre später, als er im 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 5 bis 7 sagt und seinem Sohn im Glauben schreibt, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Aber da ist er jetzt nicht während seiner ersten Gefangenschaft. Paulus ist klug, er denkt nach und er weiß, ich werde gebraucht, um das Evangelium zu verkündigen. Und das ist etwas, wie er zeigt, wie man das Gute dem Besseren vorzieht. Und das Gute ist, indem er das Evangelium fördert. Und das kannst auch du tun. Du kannst sagen, meine Güte, ich bin es leid. Zu Timotheus sagt, erdulde die Widrigkeiten. Nun, wenn du verfolgt wirst, könntest du sagen, oh, ich will diese Verfolgung nicht mehr. Hol mich, ich will zu dir, ich will bei dir sein. Ich will dieses ganze Leid nicht mehr, hol mich zu dir. Nein, erst dann, wenn dein Werk vollendet ist. Im 2. Timotheus, wie gesagt, ein ganz anderer Ton. Aber hier aus Rom an die Philipper weiß er durch Nachdenken, dass er die Gelegenheit zu der fruchtbaren Wirksamkeit nicht einfach ausschlagen kann. Und so entscheidet er sich innerlich dafür. Er kann natürlich sagen, ich gehe jetzt aus dem Gefängnis und ich werde jetzt einfach hier weggehen. Das muss Gott tun. Aber er ist sich dessen eigentlich fast sicher. 100% konnte er sich nicht sicher sein. Aber er denkt einfach nach und sagt, meine Güte, ich bin ein Apostel Jesu Christi. Ich bin dazu berufen, das Evangelium unter die Heiden zu bringen. Dieses Werk ist für mich jetzt nicht abgeschlossen. Seine Wahl ist klar. Ich ziehe das Gute im Leben, dem Besten für mich vor. Und auch du kannst das hier erfahren, wie du das Gute im Leben, dem Besten für dich vorziehst. Fördere das Evangelium, statt zu sagen, ich will nicht mehr, ich möchte jetzt beim Herrn sein, mach Schluss mit mir, es gibt so viel Widerstand, es gibt so viel Leid und ich möchte nicht das Leid, das körperliche Leid, das wir teilweise auch durchmachen müssen, ich will es nicht minimieren, aber dennoch, solange der Herr dich hier in deinem Leib, in deinem Leben erhält, dann fördere das Evangelium, so wie Paulus das getan hat in Vers 12. Und ich glaube, Vers 18 kommt es auch zum Ausdruck. Christus wird verkündigt. Christus wird verkündigt. Zweitens, fördere den Glauben. Vers 25 wird deutlich. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zur Förderung. Punkt, Punkt, Punkt. Im Glauben oder man kann auch den Genitiv des Glaubens nehmen. Zur Förderung des Glaubens. Es kann sich zum einen auf die Förderung des subjektiven Glaubens beziehen, das heißt das Vertrauen, er ist da geblieben oder er entscheidet sich dafür, das Vertrauen der Philipper zu stärken oder aber ganz objektiv den Glauben, das objektive Wort Gottes, zu lehren und so den Glauben, die Glaubensüberzeugung der Philipper zu stärken. Ich meine, wer konnte das Werk des Glaubens fördern und zu Ende bringen? Wer? Nur der Apostel Paulus selbst. Und zwar indem er seinen Auftrag vollendete. Die Gemeinde Jesu sollte eine gesicherte Grundlage erhalten und diese Grundlage war noch nicht gegeben. Es war noch nicht vollendet. Den Ephesern schreibt Paulus aus Rom, auch aus dieser ersten Gefangenschaft, dass sie auferbaut wurden auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr, sagt er zu den Ephesern, mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Erbauung der Gemeinde war und ist von großer Bedeutung. Und damit die Gemeinde auch die schweren Zeiten ihrer Geschichte durchstehen würde, brauchten sie diese feste Grundlage der Lehre der Apostel und Propheten. Darauf wird alles aufgebaut. Deshalb schreibt Paulus auch weiter hinten im Epheserbrief in Kapitel 4, sagt er, dass der Gemeinde Gaben gegeben worden sind, ab Vers 11, wir kennen diese Verse allzu gut. Epheser 4, Vers 11 sagt er, und er hat etliche als Apostel und gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Warum? Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Paulus fängt an zu rechnen. Er sagt, bei Christus sein, das wäre viel, viel besser. Aber es ist viel notwendiger, dass diese Grundlage in der Gemeinde gelegt wird. Und wer anders sollte das tun als ein Apostel? Nun, wir wissen, dass der Apostel Johannes mit Sicherheit auch noch lebte. Und auch er tat sein Werk. Aber stellt euch vor, diese wenigen Apostel legen die Grundlage, damit wir als Hirtenlehrer später darauf zurückgreifen können, Evangelisten darauf zurückgreifen können, was diese Apostel als Grundlage gelegt haben. Und so lehrt er und ermutigt und betet auch dafür. Ich bin davon überzeugt, dass er sagt, Herr, gib mir die Gelegenheit, auch dort in Philippi wieder zu lehren und die Gemeinde aufzubauen. Hilf mir, dass ich in diesem Werk ein Segen sein kann, damit alle zur Einheit des Glaubens gelangen. Seht ihr, er hatte die Förderung des Evangeliums vor Augen und er hatte die Förderung des Glaubens vor Augen. Fördere den Glauben. Mach du das mit deinem Leben. Statt zu denken, oh, ich müsste jetzt bei Christus sein. Oh, keine Schmerzen mehr, kein Arzttermin nächste Woche, keine Klausur, ich muss nicht mehr lernen. Nein. Fördere das Evangelium, fördere den Glauben. Nutze dein Leben dafür. Und so kannst du das Gute dem Besten vorziehen. Und wisst ihr was? Das Beste in unserem Leben läuft nicht weg. C. Unterstütze das Wachstum der Freude. Dort in dem Vers gibt es verschiedene Auslegungen, aber hier ist es einmal, unterstütze den Glauben und das Wachstum. Ich lese den Vers noch einmal vor. Da heißt es Vers 25, und weil ich davon überzeugt bin, dass ich weiß, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im oder des Glaubens. Förderung des Glaubens und Freude des Glaubens. Und ihr Lieben, was hat Freude mit unserem Glauben zu tun? Alles. Alles hat es damit zu tun. Indem wir das Wort Gottes lehren, je mehr ihr davon aufnimmt, desto freudiger euer Leben, desto mehr ihr versteht, desto freudiger seid ihr. Wenn Christus in euch mehr Raum gewinnt, und das ist das Wort des Christus, die Bibel ist das Wort des Christus, wenn sie in euch wohnt, dann habt ihr mehr Freude. Seid ihr freudlos in eurem Leben? Dann hat es in allermeisten Fall damit zu tun, dass ihr nicht genug im Wort Gottes verbringt. Das Wort Gottes nicht genug umarmt, nicht genug aufnehmt. Lasst es in euch wohnen, nicht nur flüchtig besuchen, sondern lasst es euch da ein Zuhause machen, dass das Wort Gottes in euch ist, ihr es aufrufen könnt, wenn ihr es braucht, ihr daran denkt. Paulus errechnete sich wirklich so sein Bleiben. Er schlussfolgerte, dass er nicht aufbrechen würde zum viel Besseren seines Lebens, sondern er wollte das Wachstum der Freude bei den Gläubigen zu Philippi sehen. Und der ganze Brief ist hat einen Freudenklang. Und der Grundton ist Freude. Immer wieder begegnet uns die Freude. Christus ist der Grund der Freude. Und er ist die Quelle der Freude. Und so sagt er, nein, das kann ich bewirken. Und das ist notwendig, dass ich noch jetzt im Fleisch bleibe. Ich werde nicht aufbrechen, um das Beste zu erleben, sondern ich bleibe und ich werde dafür beten. Herr, befreie du mich, schenk du mir wieder Freiheit. Und wir wissen, der Apostel Paulus wird nochmal freigelassen und hat noch mehrere Jahre einen sehr effektiven Dienst. Das geglaubte und recht verstandene Wort löst im Kind Gottes eine überwältigende Freude aus. Oftmals ist es so, dass jung oder unerfahrene oder nicht belehrte Christen keine Freude haben. Keine Freude an dem, weil sie nicht verstehen, was sie lesen. Aber wenn wir verstehen, was da steht und das auch glauben, wir müssen das natürlich glauben, wenn wir gestärkt werden in unserem Glauben und belehrt werden da drin, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Dann haben wir Freude. Freude in unser Leben. Freude, die uns niemand nehmen kann. Freude ist das, was Gott in dir hervorbringt, wenn das Wort des Christus reichlich in dir wohnt. Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Er produziert diese, das kommt gleich, glaube ich, an zweiter Stelle, genau. In Galater 5, Vers 22 ist die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ist toll. Wir können uns prüfen, wie sehr wir eigentlich im Wort Gottes sind. Wie viel wir verstehen. Hast du ein Leben, das durch Freude gekennzeichnet ist, dann bist du jemand, der das Wort Gottes sehr liebt und sich im Wort Gottes bewegt. Der Psalmist sagt im Psalm 119 und Vers 162 ganz genau, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Stell dir vor, du gehst über den Acker und du findest die Kiste Gold. Und du gehst damit zum Schätzer und sagst, Sie sind Millionär. Herr Borchmann, Sie sind Millionär. Das ist das Wort Gottes. Ihr habt mehr als das. Das ist die vergleichbare Freude. Wir haben das Wort Gottes. Paulus sollte dieses Werk vollenden können und das Wort des Christus dort verkündigen, wo es noch nicht ausreichend gelehrt worden war und so Freude zu den Heiden bringen. Er sah sich sogar als Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren gegenüber, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen, laut Römer 1, Vers 14. Er sollte die Botschaft der Freude, die, wie sagen wir, die frohe Botschaft, ist eine frohe Botschaft. Wir kommen ja nicht zu den Leuten und sagen, oh ja, ich muss dir was sagen. Jesus Christus ist für uns Sünder gestorben. Ja, das kritisierte Spurgeon. Er hat gesagt, eure sauren Mienen machen euch zu schlechten Evangelisten. Lasst uns diese Freude zum Ausdruck bringen. Es ist eine freudige Botschaft. Und genau das wollte Paulus. Statt das Beste für sich zu wählen, wählte er das Gute, nämlich die Gelegenheit zur fruchtbaren Wirksamkeit. Wahre Freude, das erfahren wir gerade, wenn wir das Wort Gottes studieren, dann ist sie nur in Christus zu finden. Ihn zu verstehen und zu lieben ist Freude für jedes Gotteskind. Und so ist der Botschafter Jesu Christi, so bist du, die wir Botschafter an Christi Stadt sind, ein Bote überwältigender Freude. der Botschafter verkündigt und lehrt und die Freude in und an Christus wächst. Das realisierte Paulus und dann sagt er, das Gute ist gar nicht so schlecht und wahrscheinlich sogar das Beste für den Moment, damit ich dort zu dem noch Besseren komme. Sei dieser Botschafter, denn so kannst du das Gute dem Besten für dich vorziehen. Viertens oder D, gib Anlass zur Verherrlichung des Christus. Gib du einen Anlass zur Verherrlichung des Christus. Da heißt es in Vers 26, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Nun, dieser Vers wird unterschiedlich ausgelegt. Es geht in diesem Vers meines Erachtens darum, dass Paulus durch die Förderung des Glaubens und des Wachstums der Freude bei den Philippern das Rühmen bzw. die Verherrlichung Christi mehren wollte, weil sie, die Philipper, an seinem fruchtbaren Werk ein Teil haben sollten. Der gestärkte Glaube und das Wachsen der Freude, das sollte geschehen, wenn Paulus nun wieder zu ihnen kommen sollte. Damit rechnete er. Wir erinnern uns auch im Buch Philemon, dass er sagt, bereite mir eine Herberge, ich werde kommen. Ganz sicher ist er sich nicht, denn wir lesen auch zwischendrin, dass er sagt, ich werde bereits geopfert, ob ich als ausgegossen, als Trankopfer. Und der gestärkte Glaube, ja, und das Wachstum der Freude, das würde geschehen. Und das würde den Philippern wieder Anlass geben, den Herrn Jesus Christus zu rühmen, um des Paulus willen. Wir lesen nichts von diesem weiteren Besuch des Paulus. Wir wissen wohl, dass er ein weiteres Mal in Ephesus sein würde und vermutlich auch durch Mazedonien reiste. Er vollendete einige andere Dinge. Wir wissen um den Auftrag, den er Titus erteilt, Dinge zu vollenden. Er vollendete die Dinge, bevor er das Beste im Leben für sich in Anspruch nehmen konnte. Das Beste für sich überließ er der Wahl seines Gottes. Und er starb und wurde zum Gewinner, als sein Gott es wollte. Und so ist es auch bei uns. Wir könnten diesen Vers interpretieren, dass er sagt, ich weiß nicht, was ich wählen sollte. Er konnte nicht frei wählen, ob er stirbt oder ob er noch weiterleben würde. Er setzte nur seinen Verstand an und sagte, ich bin der Apostel Paulus. Gott hat einen großen Auftrag für mich. Ich muss diesen Auftrag erfüllen, was er dann auch nachher bekundet im 2. Timotheusbrief. Ich habe den Lauf vollendet. Er wusste, jetzt ist fertig, hier ist fertig. So wie der Herr Jesus wusste, meine Zeit ist vorbei, ich bin gestorben, es ist vollbracht. So wusste Paulus, ich habe meinen Dienst zum Ende gebracht. Und so möchte ich dich ermutigen, habe auch du diese Einstellung, ziehe das Gute im Leben, dem Besten für dich vor. Setz dich nicht passiv in die Ecke und sage, ich warte auf den Tod, dann kommt das Schönste für mich. Sei stets bereit zu sterben, aber sei aus der Notwendigkeit gewillt zu bleiben. Nochmals, das Beste für dich läuft nicht weg. Bei Christus zu sein, ist dir garantiert. Wir sind versiegelt mit dem Geist auf den Tag der Erlösung. Aber das Gute, das ist die Gelegenheit zu fruchtbarer Wirksamkeit. Ergreife diese Gelegenheit. Fördere das Evangelium. Sei dabei. Gib, wo du geben kannst. Bete, wo du beten kannst. Rede, wo du reden kannst. Fördere den Glauben deiner Geschwister. Ermutige sie, in die Bibelstunden zu kommen. Ermutige sie, in den Gottesdienst zu kommen. Sag ihnen das Wort Gottes selbst. Unterstütze das Wachstum der Freude. Das tust du in dem Moment, wo du ihnen biblische Wahrheiten aufschließt. Weil es ist wirklich schlimm, wenn man etwas falsch versteht im Wort Gottes. Das kann einen richtig traurig werden lassen. Und denkst immer, oh, ich muss dies tun, ich darf auch gar nicht. Oder nehmen wir diesen Vers, den wir am Mittwoch behandelt haben, wo die Annette dachte, sie müsste schweigen in der Gemeinde. Oh, ich darf hier nichts sagen. Kommst durch die Tür in der Gemeinde. Ja, da hat mir jemand erzählt, ich glaube, Johannes hat gerade erzählt, auch an einigen Brüdergemeinden, das ist so, die Frau darf nichts sagen und darf kein Lied vorschlagen. Und dann nimmt sie ihren Sohn und sagt, hey, sag mal, das Lied soll da vorgeschlagen werden. Und dann sagt der Sohn, können wir mal das Lied singen? Und alle sagen ja, weil es ein Sohn ist. Ein dummes Zeug ist das. Dummes Zeug. Wir müssen Wachstum und der Freude, und das kommt durch Wahrheit, die wir richtig verstehen. Lasst uns das machen. Lasst uns da vorangehen. Gib Anlass selbst zur Verherrlichung des Christus. Die Philipper konnten Christus verherrlichen. Sie konnten ihn rühmen. Sie konnten sich rühmen. Wir kennen den Christus, der den Apostel Paulus aus der Hand der Römer befreit hat. Und er ist wieder bei uns. Und er belehrt uns und er erfüllt seinen Auftrag anderswo. Und wisst ihr was? Dieser Apostel Paulus, der hat keine Angst. Der wäre auch bereit zu sterben. Und so kannst auch du Anlass geben zur Verherrlichung des Christus. Und das wünsche ich uns allen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, für dein wunderbares Wort danken wir dir. Es ist die Zeit, in der wir immer noch wirksam sein können. Und du entscheidest darüber, wie fruchtbar unser Dienst sein kann. Wir bitten dich, lass du unsere Versuche nicht verhallen. Wir bitten dich, rette Menschen um uns herum. Rette Menschen in unseren Familien. Rette Menschen in unserer Nachbarschaft. Rette Menschen hier im Panketal. Dass wir Menschen das Evangelium bringen. Hilf du uns, nach diesem Muster und Vorbild des Apostel Paulus zu leben. Hilf, dass wir nicht auf unser eigenes Wohl allein bedacht sind, um nur bei dir zu sein, was ein legitimes Ziel ist. Aber hilf, dass es uns nicht von anderen Dingen abhält. Hilf uns, den Glauben zu fördern. Hilf uns, dass wir die Freude fördern, dass wir das Wachstum zur Freude unterstützen. Und gib uns Anlass, dass wir selbst Teil der Verherrlichung deines geliebten Sohnes sind, lieber Vater, indem er uns tun lässt, was du für uns bereithältst. O Herr, wir freuen uns trotz all dem auf diesen großen Tag, wo wir dich sehen werden, wo wir verstehen werden, wer du bist. Wir wissen noch nicht, was wir sein werden, aber wir werden sehen, wie du bist. Oh, wie wunderbar muss es sein. Und auch jetzt ist es gut, diese Dinge zu tun, weil du uns damit beauftragt hast. Lass uns das tun zu deines Namens Ehre. Amen. Amen.